Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Orientalistin Beatrice Gründler, Gastgeberin Ruth Fühner. Orientalistik, das galt lang als Orchideenfach. Bis zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Da konnten wir auf einmal gar nicht genug Experten haben für den Orient. Experten, die uns erklären, wie es dazu kommen konnte, dass anscheinend die gesamte arabische Welt uns so hasst, wie es damals vielen schien. Inzwischen wissen wir, nicht zuletzt seit den Volkserhebungen im Maghreb und im Nahen Osten, dass das mit dem »Sie hassen uns alle« Unsinn ist. Zugleich aber ist uns klar geworden, wie wenig wir wissen über den Orient, der ja immer in einer ganz eigenartigen, umgekehrten Spiegelbeziehung zu uns selbst zu stehen scheint. Wie immer wir uns begreifen, der Orient scheint das Gegenteil zu sein. Seither ist die Einsicht in die Notwendigkeit orientalistischer Studien sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Trotzdem klingt es immer noch ein bisschen nach Orchideenfach, wenn sich Beatrice Gründler, die an der berühmten Yale-Universität in Amerika lehrt, sich mit mittelalterlichen Rechtssprüchen und Lobeshymnen auf Herrschern beschäftigt, die schon 1000 Jahre tot sind. Und ich ahne jetzt schon, Frau Gründler, dass Sie tief Luft geholt haben, um das mit dem Orchideenfach von sich zu weisen. Aber lassen Sie uns erst mal einen Umweg einschlagen. Ich möchte Sie gerne fragen, wie sind Sie zur Orientalistik gekommen?
Anfang des Arabischen war das Interesse nach einer außereuropäischen Sprache. Ich hatte allerlei westeuropäische Sprachen schon gelernt, auch als Gymnasiastin bereits. Und ich bin an der Grenze groß geworden, also mit Französisch. Wir nahmen eine Schweiz nahe bei Italien. Alles das war schon, nun ja, Hausmannskost. Und das Nächste, was mich interessierte, war Ägypten. Und Hieroglyphen waren so der erste Ansatz. Damals war ich 16 und wenn man jung ist, meint man, man weiß alles. Und ich fand das hieroglyphische System einfach zu komplex und irgendwo auch unökonomisch. Da ist mir mehr durch Zufall das arabische Schriftsystem unter die Augen gekommen, das mit 28 Zeichen, und das sind eigentlich nur 22 grafische Grundformen, die variiert werden, dasselbe hinbekommt, was Hieroglyphen mit 500 Zeichen hinbekommt. Und ich dachte, das ist irgendwie effizienter. Davon abgesehen, dass die Schrift auch sehr schön. Es ist eine unheimlich organische Schrift, dadurch, dass man die Buchstaben verbindet. Hat wohl jeder schon einmal eine arabische Kalligrafie gesehen. Das sieht einfach sehr wellenförmig, sehr, sehr organisch aus. Das war das Anfangen. Aber das Weitermachen war einfach. Je mehr man Arabisch lernt, desto mehr Inhalt kennt man. Und das Arabische ist nun mal eine Sprache, die man vergleichen kann mit der Reichweite und mit der Periode, die von Mittellatein und modernem Englisch abgedeckt wird. Also es ist eine in das Mittelalter hineinreichende Sprache. Es gibt sie für 14 Jahrhunderte. Und es ist eine Sprache, die 3 Kontinente abdeckt. Also wie das Römische Weltreich oder das Osmanische Reich. Das heißt, man hat allerlei Material zu lesen, wenn man sie einmal kann. Und sie ist noch eine lebendige Sprache. Man kann durchaus auch sich mit der heutigen Zeit befassen. Und daher der Vergleich mit dem Englischen und dem Mittellatein gleichzeitig. Und gleichzeitig gibt es auch allerlei verschiedene Disziplinen. Man kann Philosophie, Geologie, Literatur, Recht, verschiedene Zweige dort untersuchen. Insoweit man das schafft als Fachkollege, wir sind zahlenmäßig ja lange nicht so viele wie für diejenigen Dinge, bei denen in der Medievistik oder in der Renaissancezeit, was hier auch noch zeitlich parallel liegt, es in deutschen Universitäten dann 10 Kollegen gibt, das macht alles bei uns einer. Also wir sind im Schnitt für ein Jahrtausend zuständig und insofern kann man sich dann nicht auf alles spezialisieren und in meinem Fall spezialisiere ich mich auf Literatur und Sprachgeschichte und ein Nebengleis ist die Schriftgeschichte. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit Recht befassen muss oder mit Philosophie, dann lese ich meine Fachkollegen und kann das referieren im Unterricht, aber ich betreibe keine Forschung darüber.
Aber wenn wir jetzt doch nochmal ganz generell auf die Orientalistik schauen, haben Sie das erlebt, dass sich das Interesse an Ihrem Fach verändert hat nach 9/11?
Nun ja, Sie müssen jetzt bedenken, ich war in Amerika, auch zur Zeit von 9/11 selbst. Dazu muss ich sagen, Arabisch war zunächst eine wenig bemerkte Sprache. Es gibt einen wunderbaren, fast unaussprechlichen Term, die less commonly taught foreign languages, die weniger oft unterrichteten Fremdsprachen. Und man war so etwas unter ferner liefen, problematisch. Spanisch ging alles sehr viel einfacher und Französisch. Und ach, Sie in Arabisch, Sie brauchen 3 Jahre, bis die Leute Zeitung lesen. Wie kommt denn das? Dadurch, dass aber die Sprache an sich eine gewisse geopolitische Wichtigkeit hat, ist bereits die Nachfrage gestiegen vor 9/11. Also wir haben 2 oder 3 Klassen schon mehr gehabt. Aber mit 9/11 ist natürlich direkt die Nachfrage gestiegen. Sie ist aber stetig gestiegen und sie ist stabil geblieben. Also das heißt, jetzt, wo Arabisch eine kritische Masse erreicht hat, haben Leute gemerkt, es gibt noch anderes, was man in Arabisch lesen, hören und sehen kann. Es gibt ein unheimlich aktives Internet, was auch die Kollegen zum Unterrichten benutzen. Also die Jugendlichen im Nahen Osten sind sehr, sehr kreativ im Dialekt und in der Hochsprache. Und jetzt, wo die Sprache quasi existiert an Universitäten, gibt es einfach so viel von Interesse, dass sie diesen Status einfach behaupten wird und jetzt nicht mehr so ein Nebenprodukt von politischer Krise ist, wie sie teilweise am Anfang war. Also das hat sich geändert. Und jetzt haben auch alle kleineren Colleges mindestens 1 oder 2 Personen, die entweder Einführung in den Islam machen oder Einführung in die arabische Sprache. Und das wird bleiben.
Es schließt sich eine ganze Welt damit auf. In welchem Zusammenhang sehen Sie denn Ihre Forschung, die sich ja dezidiert mit einer Periode beschäftigt, die abgeschlossen ist, in welchem Zusammenhang sehen Sie Ihre Forschung mit unserer Gegenwart?
Also ich würde abgeschlossen scheinbar mal nicht sagen, weil immer in der europäischen Geschichte haben wir verschiedene Perioden, Mittelalter, Renaissance und so weiter. Das funktioniert für den Nahen Osten ja überhaupt nicht, weil es in der Textbearbeitung oder in der Textgeschichte einen ständigen Bezug aufeinander gibt, sodass man in der osmanischen Zeit im frühen 18. Jahrhundert noch alle die Klassiker kennen musste, die zurückgehen bis ins späte 6. Jahrhundert. Also es gibt eine fortlaufende Wiederinterpretation, Wiederbenutzung von Texten. Und dadurch, dass es verschiedene Sprachen gibt, also es gibt eine gemeinsame Hochsprache, die ist für die Literatur gedacht, für alles Offizielle, ist diese Sprache auch so ein bisschen vom Alltagsleben geschützt, könnte man sagen, dass sich in den lokalen Dialekten vollzieht. Die gibt es pro Land, aber dann auch wieder von Stadt zu Region, zu Dorf sind diese verschieden. Während die gemeinsame Sprache wirklich von Marrakesch bis Bagdad und von Kairo bis Damaskus, das ist alles dieselbe Sprache heutzutage. Und wenn man jetzt zeitlich zurückgeht, war das im muslimischen Spanien, Andalusien, auch so in Zentralasien, was heute Usbekistan, Tadschikistan ist. Dort sprach man Arabisch in weiten Teilen von Ländern, in denen heute eine iranische Sprache gesprochen wird, also Pakistan, Afghanistan, Iran, wurde Persisch gesprochen. Also das Arabische hatte eine weite Reichweite, in der sich eine Textgemeinschaft dauernd entwickelte, aber immer auf gewisse Klassiker Bezug nahmen. Wie quasi in Griechenland jedes Kind Homer kennt, konnte jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, die Arabisch schrieb, und es gibt eine ganze Menge Frauen, von denen man historisches Wissen hat, auch ganz genaues, kannte man die allerfrühesten mündlichen Dichter aus dem 6. Jahrhundert und gewisse Figuren, nun inwieweit deren Information historisch oder fiktiv ist, darüber kann man sich auch wieder streiten, aber das waren einige der Figuren, die man im gesamten Kulturkreis sehr gut kannte.
Also natürlich liegt der Vergleich mit dem Lateinischen nahe, von dem sich dann die romanischen Sprachen sozusagen dialektal abgespalten haben. Aber mir fällt dazu noch ein anderer Vergleich ein, jetzt nicht was die Verbreitung angeht, sondern die historische Tiefe. Wir haben in diesem Jahr Island als Gast auf der Buchmesse und die haben ja auch über 1000 Jahre hinweg im Grunde eine unveränderte Sprache. Das heißt, sie haben noch ganz unverstellten Zugang auf die Sagas aus dem 7., 8., 9. Jahrhundert. Lassen Sie mich noch mal zu etwas kommen, was ich vorhin in der Anmoderation angesprochen habe. Der Orient als unser Spiegel, unser anderes eigentlich. Also der Orient ist ja schon gewesen der Hort der Weisheit und der Hort der Unwissenheit und Verstocktheit. Es gab im 19. Jahrhundert europäische reisende Frauen, die haben die Türkinnen beneidet darum, was sie für eine Freiheit hatten. Ja? Und man hat so das Gefühl, eigentlich sehen wir das Abendland, den Orient, immer nur im Verhältnis zu uns und immer als das Umgekehrte. Würden Sie das bestätigen können?
Es gibt verschiedene Arten und Weisen, den Orient zu verwenden. Und zum Beispiel in Rousseaus Lettre Persane hat der Orient eine Art Kritikfunktion gespielt, mit dem man dann die eigene Gesellschaft kritisieren konnte, so eine fiktive Außenposition. Und insofern ist der Orient natürlich beliebig. Er ist imaginiert. Dann gibt es andere Formen des Orients, die, möchte ich sagen, eine Koproduktion sind, zum Beispiel die Tausend eine Nacht, was in der arabischen Literatur eigentlich eine sehr wenig respektierte Volksliteratur war, aber durch die Übersetzung ins Französische dann auf einmal eine große Verbreitung und Popularität erfuhr, dann zurückübersetzt wurde und auch gesammelt nach französischem Vorbild. Und seitdem in unseren Universitäten als Schlager der arabischen Literatur innerhalb der Weltliteratur fungiert. Und das ist durch den Übersetzungsweg passiert. Und hier würde ich nicht vom Spiegelbild, sondern eher vom Zickzack reden. Und dieser Zickzack von gewissen Motiven, die wandern, den kann man auch für andere Themen nehmen. Zum Beispiel unsere Fabeln, die Fabeln von La Fontaine, gehen eigentlich zurück auf einen Text, nun der nicht arabisch ist, und dann kommen wir vielleicht noch zur eigentlich sehr internationalen Kultur dieses frühen Arabischen, sondern der ist ursprünglich indisch. Und zwar nicht indisch von zwei Religionen, buddhistisch und hinduistisch. Diese Fabeln gelangten aber auf relativ komplexem Wege ins Arabische. Und die arabische Version war ein richtiger Verteilerkopf und wurde dann übersetzt in das Altspanische, in das Lateinische, ins Neugriechische, auch ins Neupersische und so weiter in ungefähr 50 Fremdsprachen. Und daraus hat dann La Fontaine geschöpft. Also sehr viele dieser frühen Geschichten kommen nicht direkt original aus dem Arabischen, sondern über das Arabische in die europäischen Literaturen. Und das liegt an einer sehr synkretistischen, sehr mosaikähnlichen Struktur der frühen arabischen Kultur, die sich nämlich als Nachfolgekultur sah von Persien, von Griechenland. Und man wusste auch allerlei von Indien. Und man war sich nicht zu fein oder zu sehr selbst, als dass man nicht gelernt hätte. Im Gegenteil, das Wissen, das von woanders her kam, hatte eigentlich mehr Wert. Und wenn man so eine typische Anthologie des 9. Jahrhunderts aufschlägt, findet man also den König Salomo neben einem Brahmanen, neben Aristoteles, neben einem Kalifen und dann den Propheten und dann vielleicht eine anonyme Beduinin. Und das also in total konfliktlosem Beisein. So, es gab keinen Konflikt der Kulturen.
Wenn Sie so tief drinstecken in dieser jahrtausendealten Kultur, wie verändert das Ihren Blick auf uns hier und heute, den Westen?
Man bekommt eine Blicktiefe, also die Geschichte dampft so aus den Pflastersteinen heraus. Ich bin sowieso jemand, der immer sehr historisch bewusst ist, auch in meiner eigenen Kultur. Und das ist in der arabischen Kultur ebenso. Und man bekommt einfach ein Gefühl dafür, wie alles gewachsen ist und zusammenhängt. Also das kulturelle Selbstverständnis, das historische Selbstverständnis ist wahrscheinlich noch wichtiger für unsere arabischen Zeitgenossen, weil die auch mehr darüber wissen. Deren Gedächtnis und aufgrund eben der Konstanz der Sprache, deren Wissen der Literatur, erstreckt sich einfach weiter in die Frühzeit zurück. Also wir können vielleicht Neuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, aber dann hört es auch auf. Und jemand, der Englisch als erste Sprache hat, der geht zurück zu Shakespeare und braucht bereits ein Diktionär und ein arabisches Schulkind, das zwar das Hocharabische erst lernen muss in der Schule, aber wenn es dieses Arabisch dann als zweite Sprache kann, wenn man den Koran nimmt zum Beispiel, ist entstanden 610 bis 622. Und das ist an einem Arabisch, das grammatisch identisch ist mit dem modernen Hocharabisch, das heute gesprochen wird. Also man hat einfach eine historisch ganz andere Tiefe, eine Vergegenwärtigung. Und das natürlich durchsickert die modernste Literatur. Eine Zeit lang war man sich dieser Sache nicht so bewusst, und da gibt es ein etwas unhandliches Wort, Intertextualität. Ich nenne es eher Dialog, dass auch die modernste Dichtung, die natürlich auch sehr, sehr viel andere Einflüsse hat, zum Beispiel die gesamte Romanliteratur ist sehr im Kontakt mit der europäischen Romanliteratur. Aber dann gibt es immer wieder Elemente, die so hineinfließen, aus der arabischen Klassik, derer sich Leute bewusst sind und die vielleicht jetzt kein akademisches Wissen davon besitzen, aber die doch die herausragenden Figuren kennen. Ich gebe ein Beispiel. Leila und Majnun. Das sind also die Liebenden und dieses Topos des, von Liebe und Tod, der Liebe, die nicht dauert, der es nicht gewährt ist, das Glück zu finden gemeinsam. Also die Liebenden kommen zusammen, es ist keine platonische Liebe. Also es gibt schon zeitweise Erfüllung, aber es endet immer tragisch. Dieses Motiv von Leila Majnun wird ständig neu interpretiert und es gibt allerlei moderne Versionen davon. Und ich habe gerade die letzte Version gesehen vom Boston Ballet getanzt mit modernen Kalligrafien von einem persischen Kalligrafen, Herr Bahman Panahi. Also diese Motive sind ständig gegenwärtig und jeder kennt sie. Oder Imre Kays zum Beispiel, der, könnte ich sagen, das ist der arabische Homer, der eigentlich sehr knorrige, sehr archaische Dichtung produziert, aber auch unter den archaischen Dichtern wahrscheinlich das Enfant terrible ist, weil er sehr skandalös Liebesszenen beschreibt und das nicht so normal ist zu dieser Zeit. Der ist in aller Munde, also jeder Busfahrer kennt den Namen heutzutage. Und das ist in der europäischen Kultur nicht so normal, dass man so weit zurückgeht im historischen Selbstverständnis.
Wir machen mal eine kleine Zäsur mit Musik. Was haben Sie uns mitgebracht als erstes?
Ich würde vielleicht anfangen mit Kulthum, der berühmtesten Sängerin Ägyptens, die eben so bekannt ist, weil sie gleichzeitig auch eine Koranrezitatorin war und eine wunderbare Artikulation hat, aber dann noch sehr viel klassische Dichtung singt. Und dieses Gedicht ist, das sie hier in vertonter Form singt, ist: Am Morgen werde ich dich sehen, morgen werde ich dich treffen. Oh, wie ich das Morgen fürchte, wie ich es herbeisehne. Und das Gedicht von Ahmad Rami.
Mit der legendären Kulthum aus Ägypten mitgebracht in den HR2-Doppelkopf von der Orientalistin Beatrice Gründler, die das Glück hat, in Yale zu lehren an einer der legendären Ivy League-Universitäten der USA. Frau Gründler, Sie beschäftigen sich im Augenblick am Wissenschaftskolleg in Berlin mit dem Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit im arabischen Raum, in der arabischen Literatur, in der arabischen Kultur. Was ist das für ein Übergang? Warum ist der so bedeutsam? Was könnte uns daran faszinieren?
Sie haben es auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Übergang ist das Problem. Man hat ja immer so eine Vorstellung, dass es irgendwann Mündlichkeit gibt und dann wird Schrift eingeführt und Bücher und dann schreibt man. Also man bewegt sich von A nach B. Nun, was man Übergang nennt, dauert fast 500 oder 600 Jahre in der arabischen Textgeschichte. Und wenn ich Arabisch sage, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, nämlich Arabisch ist das Medium. Wer Arabisch schreibt, kann durchaus ein Türke, Perser, Grieche oder ein anderer Landsmann oder Landsfrau sein. Deswegen lasse ich es immer gerne Arabisch. Es kann auch durchaus ein Christ sein oder ein Jude.
So wie irische Mönche zum Beispiel Lateinisch schrieben.
So ist es. Also Arabisch heißt einfach nur sich des Arabischen als Sprache bedienen. Und das sagt nichts weiteres über Religion oder ethische Herkunft aus. Nun ja, im Arabischen ist es wie in anderen Kulturen, man hat es im Griechischen, irgendwann ein Einsetzen der Schriftbenutzung. Und der springende Punkt ist, was sehr wenig gewusst wird, ist, dass dies sehr, sehr schnell passierte und auch sehr massiv. Und man fängt an mit dem Kalender Hijra, also 622. Und im Jahre 795 wird das Papier eingeführt. Und im folgenden Jahrhundert gibt es eine wahre Flut an Büchern und alles, was dazugehört. Bibliotheken, teilweise Palastbibliotheken, teilweise Elitebibliotheken, aber die offen sind. Ganze Stadtteile, die Papier verkaufen, Bücher verkaufen, wo man Bücher kopiert haben kann. Also mehr oder weniger wie ein Electronic Book, was man sich im Buchladen hier ausdrucken lässt. Dort hat es dann ein Kopist gemacht, aber wahrscheinlich genauso schnell und wahrscheinlich auch nicht sehr viel teurer. Also innerhalb sehr kurzer Zeit gab es eine kritische Masse an Kommunikation in schriftlicher Form.
Können wir vielleicht mal einen Blick auf dieselbe Zeit in Europa werfen? Also es ist das finsterste Mittelalter, wenn man so will. Geschrieben wird von besagten Mönchen in irgendwelchen Klöstern, kopiert. Wer liest? Keine Ahnung. Gibt es Städte, in denen Bücher verkauft werden? Nein.
Wenig. Und die Schriftkultur war auf die Klöster, auf die Klosterschulen begrenzt. Und Gründe zu suchen ist natürlich endlos. Einer der großen Unterschiede war das Schreibmaterial, das man eben in Europa nicht hatte, das Papier. Und in Europa musste man pro Bibel 30 Schafe schlachten. Und
fürs Pergament.
Für das Pergament, genau. Was auch sehr arbeitsintensiv herzustellen war, aber eine Arbeit war damals nicht so teuer wie heute. Das Arabische hatte, die Araber haben das Papier eingeführt aus Zentralasien, zwischen 750 und 800 ungefähr. Man weiß, dass Ende des 8. Jahrhunderts es in Bagdad hergestellt wurde und der Staatsapparat offiziell auf Papier umgestellt wurde. Und Papier ist ein Abfallprodukt, das sind recycelte Lumpen oder Stricke. Das kann man sehr billig herstellen und zwar unendlich viel produzieren. Und es war auch dokumentensicherer. Also man konnte weniger gut als auf Pergament oder Papyrus-Texte abkratzen, also weil ja die Tinte dann in das Papier eindringt. War also aus zwei Gründen vorzuziehen. Und sehr, sehr schnell gibt es dann einfach die Benutzung von Papier. Und zwar nicht nur wunderbare wissenschaftliche Bücher, die gab es auch, da kann ich noch mehr zu erzählen. Aber das Interessante ist, genau wie auch heute im Internet, wir haben Facebook und derlei, die Leute schrieben sich unheimlich viele kleine Notizen, also diese Rucha, diese Notizzettel, oft auch in Partys, in Gatherings oder in Audienzen schob man sich diese kleinen Notizen hin und her. Manchmal war das auf einem Streifen Sandalenleder war oder auf einem Ring hatte man eine Inschrift. Also man spielte mit Text, wie man auch mit mündlichem Text spielt. Und jetzt komme ich zum Punkt, dass man schrieb, hieß nicht, dass man nicht mehr sprach. Dass man schrieb, hieß nicht, dass man nicht mehr sehr lange Gedichte auswendig konnte, dass man nicht mehr improvisieren konnte, sondern man hat beides gleichzeitig benutzt. In einer unendlichen Art von Variation. Und das erstreckte sich natürlich von einem Extrem zum anderen. Es gab Leute, die nur mit dem Gedächtnis spielten. Und zu dieser Zeit, also im 9. Jahrhundert, passiert es gerade, das Gedächtnis dann doch nicht mehr so toll funktionierte, beziehungsweise man mehr Informationen brauchte, als ein Gedächtnis fassen konnte und auch verschiedene Arten von Informationen, dass man doch dann heimlich zu Hause seine Notizen konsultierte. Auf der anderen Seite gab es Leute, die bereits Nachschlagebücher schrieben. Beides existierte zur gleichen Zeit. Und diese Komplementarität ist etwas ganz Interessantes, was man jetzt auch unter den Kollegen in der, zum Beispiel in England im 12. und 13. Jahrhundert, hat man das inzwischen auch festgestellt, dass es nicht einen Fortschritt vom Mündlichen zum Schriftlichen gibt, sondern dass sehr lange beides existiert und dass das Schriftliche auch sehr oft etwas Gemeinsames ist. Man hat ein Buch, aber man liest es vor. Man liest nicht alleine in holder Einsamkeit, sondern man genießt den Text zusammen. Aber vom Buch. Und im Arabischen gibt es übrigens beides. Also es gibt einen Prophetenneffen, der nur in, ist natürlich eine Anekdote, dazu muss ich noch weiter was erzählen. Wir haben sehr viele Anekdoten aus dem 9. Jahrhundert, der einfach dann das Buch lobt, weil es ein unheimlich geduldiger, netter, nie mit ihm zankender Zeitgenosse ist, den man jederzeit aufschlagen kann, der unendlich interessant ist, der sehr viele Stimmen hat. Und er sitzt also gerne neben Grabsteine, weil die Grabsteine ihn an die Sterblichkeit erinnern und das Buch ihm die Weisheit gibt. Also er hat ganz, ganz bestimmt still gelesen. Während andere dann in irgendwelchen, zum Beispiel in Buchläden, in Kalifenhöfen, gemeinsam Texte lasen oder auch andere Kollegen dann immer noch, ob das nun Dichter waren oder Grammatiker oder auch geladene Wissenschaftler, Philosophen wurden geladen, Theologen zum Disputieren, die sich dann mehr oder weniger aus dem Ärmel zogen.
Ich habe Sie vorhin gefragt, wie die Beschäftigung mit dieser alten Kultur Ihre Perspektive, Ihren Blick auf uns heute prägt. Gerade haben Sie das Internet mit ins Spiel gebracht. Und ich denke, was Sie jetzt erzählt haben über diesen Übergang zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert unserer Zeit, das entspricht ja im Grunde so einem medialen Wandel auch heute, wo viele die Welt untergehen sehen und sich eigentlich an dem Beispiel von damals zeigt, wie viel eben nebeneinander möglich ist und wie viele Mischformen und dass man überhaupt nicht glauben muss, dass das eine nun zum Beispiel den Tod des Buches bedeuten würde.
Keineswegs. Ich finde die Zeit, in der wir leben, gerade sehr, sehr, sehr rasant, weil innerhalb der letzten 10 Jahre, möchte ich sagen, sich mehr Sachen und schneller geändert haben. Oder vielleicht die letzten 20, wenn man mit dem Anfang des Internets, also in den 90ern, beginnt, mehr und schneller geändert haben als lange vorher. Und Michael Giesecke nennt das die Diktatur des Buches. Und dadurch, dass so lange alle Informationen durch ein doch relativ involviertes finanzielles System durch musste, nämlich die gedruckte Type, wo doch die Entscheidung, ein Buch zum Markte zu bringen, eine kommerzielle war und nicht eine individuelle, hat sich das Internet ändert sich sehr in der Art und Weise, welche Information zur Publikation kommt, wie sie formatiert ist, wer darüber entscheidet. Also die Stimmenvielfalt des Internets ist sehr, sehr viel größer und der Schritt vom Autor zum Publikum ist auch kürzer geworden. Und das Internet, ironischerweise, hat einige Eigenheiten der Manuskriptkultur. Das Manuskript war nämlich auch ein Manuskript, auch die öffentliche, die mündliche Kultur, war eine flachere Kultur, also nicht so hierarchisch, nicht so viele Phasen zwischen Autor und Leser. Und eine Partizipation des Lesers war gegeben dadurch, dass man im Manuskript dann seine Glossen machte und in der nächsten Generation, die dann in das Manuskript hineingeschrieben wurden, das Manuskript also ständig an Reaktion, an Textgeschichte gewann und bereichert wurde. Und ein gedruckter Text ist ja ein eigentlich sehr unpersönliches Produkt. Und im Internet hat man das mit den Blogs. Also man schlägt ja keine Seite auf, ohne dann die Comments zu lesen. Die sind ja oft wichtiger als die Seite selbst. Also dieses Interaktive hat das Internet mit der Manuskriptkultur gemeinsam. Und zum Beispiel das Hineinbringen von Bildern, von Diagrammen, diese Medialität von Icons, ist auch ähnlich.
Danach wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Also für das unbefangene Auge hat ja die arabische Schrift, Sie haben vorhin auch schon das Stichwort Kalligraphie genannt, eine ganz andere Sinnlichkeit als zum Beispiel die lateinische Druckschrift, die ja wirklich nur was ganz Abstraktes zu sein scheint. Und man erklärt sich diese Schönheit der arabischen Schrift, beziehungsweise dass es zu einer Kunst geworden ist, Kalligraphie zu betreiben, ja als Laie, ja unter anderem auch damit, dass man sagt, im Islam gibt es dieses Bilderverbot. Ich weiß, dass das nicht so konsequent durchgehalten ist im arabischen Raum. Nicht umsonst gibt es ja diese wunderbaren persischen Miniaturmalereien und so weiter. Und trotzdem nochmal die Frage eigentlich nach der Sinnlichkeit der arabischen Schrift.
Das ist ein guter Begriff. Die arabische Schrift ist durchaus sinnlich und die hat zunächst einmal eine große Flüssigkeit, auch eine sehr große Ökonomie im zentralasiatischen Raum zum Beispiel, wo man mit Ziegeln baut, wird sie oft in ein rechtwinkliges Raster abstrahiert. Das kann man mit der Schrift auch, man kann sie durchaus rechtwinklig schreiben oder in der sehr frühen Koranschrift ist sie auch rechteckig. Andererseits kann man sie auch sehr geschwungen gestalten, derart so, dass in manchen Dokumenten man den Stift nicht mehr von der Seite wegnimmt. Dadurch kann man natürlich auch nichts einsetzen. Aber die Schrift selbst, ich würde es wieder positiv definieren, nicht, dass man keine Bilder malen darf. Und wie Sie ganz richtig sagen, in der Buchkultur gibt es einen Reichhalt an Darstellung von Menschen und Tieren, auch in der Palastkultur. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Wertschätzung der Ornamentik und der Schrift selbst als Ornamentik. Und die Schrift wird wiederum zum Thema der Dichtung. Sie hat ja 28 Buchstaben, aber es gibt eine Ligatur zwischen Lam und Aleph. Also Aleph ist der erste Buchstabe, Lam ist das L, auch sieht ähnlich aus wie das europäische L. Wir sind hier über das Phönizische, mit dem haben wir dasselbe Ursprungsalphabet. Diese beiden bilden eine Ligatur, die sieht ungefähr aus wie ein X, das aber unten verbunden ist. Und dieser Buchstabe zum Beispiel fungiert bildlich für sehr viele Situationen. Zum Beispiel ein betrunkener Mann, dessen Füße so auseinander und zusammengehen, wird verglichen mit diesem Lam Aleph. Oder in einem Buch über Liebestheorie, deren es ein ganzes Genre gibt, sind die beiden Liebenden das Lam und das Aleph, die sich so einander umschlingen. Also die Buchstaben haben ein Leben und manche Kalligrafen haben das sogar so weit getrieben, dass sie dann die Buchstaben wiederum in Tiere verwandelt haben. Mit Augen und entweder als lächelnde Gesichter oder als Tiere.
Das Aleph soll ja überhaupt abgeleitet sein vom Stierkopf, also von der abstrahierten Form eines Stierkopfes, sagt man. Musik machen wir jetzt wieder und die hat diesmal gar nichts mit dem arabischen Raum zu tun.
Ich denke immer sehr gern parallel und eine sehr interessante Figur im Arabischen ist der Native Informant, also der genuine Sprachkönner und auch der dem Boden verbundene Mensch. Und im Argentinischen ist das der Gaucho. Und die Musik, die mir persönlich gefällt, erinnert mich oft und auch die Dichtung an diese Haltung der Direktheit, der Ehrlichkeit der menschlichen Natur gegenüber dem Boden der Erde.
Und wen hören wir jetzt?
Und wir hören Jorge Fandamol, einen argentinischen Songwriter, der zwar auch, der vielleicht etwas davon weggetreten ist, also er dichtet etwas diverser, aber er hat noch diesen Geist des Gauchos und begleitet sich selbst auf der Gitarre.
Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candelas de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma.
Zu Gast im HR2-Doppelkopf bei Ruth Fühner ist heute die Orientalistin Beatrice Gründler. Und wir haben auch schon gesprochen über das Verhältnis zwischen Morgen- und Abendland. Goethe sollte man dabei nicht übergehen, der den persischen Dichter Hafiz, obwohl der schon 1000 Jahre tot war, so ungefähr, glaube ich, als seinen jugendlichen Trinkgenossen begriff. Goethe hat aber auch Kritik gehabt an den orientalischen Kollegen. Er hat gesagt, es ging gar nicht so sehr um, es ging nicht um die Religion, sondern es ging darum, dass sie einen geringeren Wert für die Freiheit hätten. Und jetzt habe ich aber bei Ihnen, Frau Gründler, gelesen, dass eigentlich Dichter an arabischen Fürstenhöfen durchaus sich die Freiheit des Wortes herausgenommen haben. Sie haben so etwas verfasst wie etwas, das, glaube ich, dann später bei uns erst aufgekommen ist in Deutschland, nämlich wie Fürstenspiegel. Also das heißt, Sie haben den Fürsten einen Spiegel vorgehalten über ihr zu tadeln das Verhalten, aber durchaus auch Lobeshymnen. Das gab es beides.
Es gab beides. Wozu muss man natürlich sagen, dass Dichter begrenzte, in der Realität begrenzte Möglichkeiten hatten, die Manipulation aber an der Kunst des Wortes hing. Der Dichter in der einen Form der Dichtung, also der Kasside bzw. Ode, die oft eine Lobeshymne ist, kann sehr elegant Tadel verpacken, Kritik verpacken, so dass quasi die bittere Pille mitgeschluckt wird und der Fürst, Mäzen, Kalif diese dann schlucken muss, nicht unbedingt, weil der Dichter individuell so wichtig wäre, sondern der Dichter porträtiert ein gewisses Herrscherbild, dem sich der Herrscher auch verpflichtet, also Gerechtigkeit, die Gesetze des Islam quasi zu beachten, Schutz der Untertanen und so weiter. Und sehr oft schreibt sich der Dichter auch noch selbst mit seinen Bedürfnissen in das Gedicht hinein. Aber das ist nicht etwas, was der Dichter jetzt ad hoc erfindet, sondern das sind ganz gewisse Vorstellungen vom idealen Herrscher, die er benutzt und den Adressaten dann mehr oder weniger unter Druck setzt, zu beweisen, dass er wirklich auch ein würdevoller Herrscher ist. Viele Dichter haben das mit dem Tode bezahlen müssen. Also es ging nicht immer gut aus und der typische Dichter landet auch hier und da im Gefängnis. Dichter haben es aber auch geschafft, eben dieses Porträt zu benutzen, um für sich selbst Vorteile herauszuschlagen, beziehungsweise auch für andere Leute. Es kam vor, dass Beispielfall die Bauern eines trockengelegten Landstriches zu hoch besteuert wurden. Und da gab es gewisse Gesetze. Also der Steuergrad hängt ab von der Investition, die ein Stück Land braucht für Bewässerung. Also was am Wasser liegt, zahlt hohe Steuern. Was man aber selbst bewässern muss, je nachdem wie, kostet weniger und so weiter. Und wer versalztes Land urbar macht, zahlt gar keine. Und um dies eben dem Kalifen dann vorzubringen, baten sie einen Dichter, die Sache eben in Versform vorzubringen. Und hier ist dieser Dichter, der das tut. Aber es gibt eine andere Institution, also wenn wir jetzt von verschiedenen Genres reden. Und zwar waren das Petitionsaudienzen, die ziemlich geradlinig durch die gesamte islamische Geschichte hindurchgehen. Als, man kann sagen, als soziales Ventil. Dort wurde nicht global Ungerechtigkeit beseitigt, sondern es waren eher ganz punktuelle Möglichkeiten, wo der Herrscher sich dann gerne zeigen konnte. Aber auch in diesen Fällen wird sehr oft Dichtung benutzt, weil die Dichtung, und das haben wir vorhin kurz angesprochen, dadurch, dass die Dichtung alte Motive benutzt, bringt sie wieder alte Vorstellungen ins Spiel, die dann eben
Autoritäten auch.
Genau, die dann einfach eine Resonanz haben, der man sich nicht entziehen kann. Wenn man zum Beispiel den Pharao ins Spiel bringt, also den koranischen Pharao, ist ein Sinnbild der Ungerechtigkeit und des Tyranns. Während wenn man den Salomo ins Spiel bringt, im Koran ist er der sprichwörtlich weise, geduldige und gerechte Herrscher. Und so weiter. So konnte man also gewisse Bilder in die Dichtung hineinflechten und dann auch in manchen wiederum anekdotisch erhaltenen Fällen Erfolg erreichen.
Hatte denn dann Goethe in gewisser Weise doch recht, insofern als man sagen musste, also wenn der Dichter zu frei war an arabischen Fürstenhöfen, konnte er das mit dem Leben bezahlen, also hat er vielleicht den Mund eben nicht so weit aufgemacht?
Ganz bestimmt, wir haben eine ganz andere Regierungsform, wir leben heutzutage mit, wir haben Gesprächsfreiheit, wir haben Demokratie. Nun waren die Autoritäten anders verteilt. Dadurch, dass auf der einen Seite, man muss es periodisch natürlich unterteilen, und ich befasse mich sehr viel mit dem Bagdad des 9. und 10. Jahrhunderts, wo es auf der einen Seite einen säkularen Herrscher gab, der natürlich einen religiösen Titel hatte, aber keine religiöse Weisungsgewalt und er sich ganz oft gegen die religiöse Orthodoxie zur Wehr setzen musste.
Also Trennung von Staat und Kirche?
Offiziell kann man das nicht so sagen, ja, aber in der Praxis keine wissenschaftliche und theologische Oberhoheit.
Gab es also auch in frühislamischen Nationen oder Ländern, muss man sagen, ja.
In der Abbasidischen Dynastie, soweit sie reichte. Und sie begann 750 sehr breit und schrumpfte dann über die 200 Jahre. Und naja, sie existiert eigentlich bis zum Mongolensturm, aber da reduzierte sich quasi das Weisungsgebiet des Kalifen mehr oder weniger auf Bagdad und Umland.
Wie muss man sich das vorstellen, die soziale Position eines Dichters an einem arabischen Fürstenhof?
Sehr variant. Wir kennen natürlich die ganz berühmten, die ganz oben saßen, aber es gab allerlei Dichter auch in der Mitte. Als die Palastgarde wichtiger und wichtiger wurde, hatten die ihre eigenen Dichter. Dann gab es mehr oder weniger Dichter der Bourgeoisie, die sich damit befassten. Und dann gab es auch zur Zeit der beginnenden Buchkultur Autoren, beziehungsweise Dichter, die sich weniger mit Mäzenen befassten, sondern die durch Kopieren und durch andere Arten von Einkünften mehr oder weniger unabhängig waren und sich dann anderen Genres der Dichtung widmen konnten. Es gab zum Beispiel obszöne Dichtung, es gab Weindichtung, es gab beschreibende Dichtung und so weiter, die dann so dichten konnten, wie sie wollten. Auf der anderen Seite gab es Beamte der Staatsstruktur, die sogenannten Kutab, die Sekretäre, die ihr Gehalt daraus bezogen. Die konnten natürlich dichten, was sie wollten. Und dann gab es Dichter der Elite. Da ist zum Beispiel auch eine Kalifentochter, die Olaya bint al-Mahdi. Die war nicht nur Dichterin, sondern auch Komponistin. Die ist, würde ich sagen, die berühmteste abbasidische Dichterin, die wir kennen. Also das Dichten ist ein bisschen vom sozialen Stand abhängig.
Und sehr viel variantenreicher eigentlich auch wieder als zum selben Zeitraum in Europa.
Man muss es auch irgendwo von der Textmasse her sehen. Es ist eine unheimliche Ansammlung von Texten, die produziert werden zu dieser Zeit. Und es geht bei weitem nicht nur Dichtung. Wir haben auch zur selben Zeit die Übersetzungsbewegung, dass mehr oder weniger jeder Text, der durch die Schule von Alexandria gegangen war und in Griechisch erhältlich ist, zu der Zeit ins Arabische übersetzt wird. Das ist die Philologie à la couleur, Lexikographie, Grammatik und so weiter. Theologie ist natürlich auch sehr wichtig, auf der einen Seite für die Gesetze, die ausgearbeitet werden müssen, andererseits eben für die Doktrin. Also im 9. Jahrhundert ist die Produktion an Wissenschaft unheimlich fruchtbar auf allen Chargen. Und dann gibt es natürlich, wir denken immer in Berufen heutzutage, das ist ein bisschen auch anachronistisch, weil damals man ohne Probleme ein Philosoph und ein Dichter sein konnte oder ein Theologe und ein Dichter, das ging und die Disziplingrenzen noch lange nicht so ausformuliert waren, wie sie das heute sind.
Jemand hat mal gesagt, die deutsche oder sagen wir europäische Minilyrik sei eigentlich ohne die arabische nicht denkbar.
Das ist ein unheimlich interessanter Fall, wo man sagt, the smoking gun ist nicht gefunden worden und das ist richtig. Die Parallelen der Liebes, nicht nur Dichtung, sondern auch Liebestheorie der Liebesgeschichten, die es im Arabischen gibt seit dem späten 7. und frühen 8. Jahrhundert, die sind so ähnlich, wie sie in Spanien dann und im provinzialischen Frankreich anlanden, dass man es gar nicht anders erklären kann als durch Einfluss. Nun, dazu muss man sagen, dass der Minnesang wiederum kein kultureller Import ist, ein Import in dem Sinne, sondern er wird aktiv übernommen. Die Reimschemata zum Beispiel der provinzialischen Lyrik sind sehr viel reichhaltiger als die der arabischen Dichtung. Aber die ganzen Figuren in der typischen Liebesgeschichte, das Treffen der Liebenden, das nicht zusammenkommen können, dass sich gegenseitig Botschaften schicken, dann der Entremetteuse, der alten Dame, die beide zusammenbringt. Und dann war die Liebe ja auch so eine Art unheilbare Krankheit. Und darüber gab es regelrechte medizinische Handbücher. Und es fing an mit dem sich verlieben. Das konnte auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Durch Blick, durch Hören, durch Sehen, im Traum. Man konnte sich in Frauen verlieben, die es gar nicht gab. Das ist natürlich sehr schlecht. Dann geht es zur Schlaflosigkeit, zum Abmagern, zum Verlieren des Bewusstseins, zum Wahnsinn und zum Tod. Also das Schicksal des Liebenden ist vorgezeichnet. Und wer an der Liebe nicht stirbt, liebt nicht. Der Tod ist das Ornament der Liebenden.
Wir könnten noch ewig weiterreden, Beatrice Gründler, über die Parallelen und Ungleichzeitigkeiten des europäischen und des orientalischen Mittelalters. Aber wir waren jetzt bei der Liebe und das ist ganz schön, denn jetzt kann ich sagen, Beatrice Gründler liebt Brahms. Und wir hören jetzt was zum Schluss?
Wir hören das Andante, also den zweiten Teil des ersten Sextett von Brahms. Und ich liebe dieses Stück sehr, weil ich das erste Mal, als ich es höre, das war in einem Musikfestival in Marlborough in Massachusetts. Und das Rauschen der Bäume, weil es ein Open-Air-Konzert war, funktionierte einfach wunderbar mit der Musik. Also dieses Hineinkommen der Natur in die Musik. Und das ist auch in der arabischen Dichtung, dieses Zusammenspiel von Natur und Dichtung, auch so eine wunderbare Harmonie gibt. Und die Musik hat mich daran erinnert.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.